Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Also ich überlege, es wäre einfach zu sagen, in irgendeiner Weise dort hinzugehen, wo sich Menschen engagieren. Ich glaube, ich würde ein Ziel wählen mit so einer Klasse, nehmen wir mal die 7. Klasse und würde mal beispielsweise in eine Feuerwache gehen oder eine Polizeistation und würde denen mal deutlich machen, dass dort Menschen tagtäglich ihren Dienst verrichten, damit andere Menschen sicherer leben können und dass das gelebte Verantwortung ist, die dort stattfindet, auch wenn wir es in dem konkreten Fall bezahlen, aber das ist greifbar, glaube ich, für die jungen Menschen, wie Verantwortung funktionieren kann. Für den anderen die Verantwortung.
Okay, Feuerwache oder Polizei. Frau Belz, wohin würden Sie fahren?
Ich fand das sehr eindrucksvoll, was über Gedenkstättenfahrten heute gesagt wurde. Aber ich glaube, ich würde mit den Schülern zu Hause bleiben und würde sie in ihre Nachbarschaft schicken und sie bitten, mit den Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld zu sprechen, zu fragen, wie es denen geht, was deren Wünsche sind, deren Erwartungen auch an das Zusammenleben. Denn ich bin überzeugt, dass Zusammenhalt im lokalen Umfeld und direkt mit den Menschen neben uns beginnt.
Herr Oder, Sie sind ein Schüler Ihres Gemeinschaftskundelehrers Herrn Piwarz und Sie gehen auf Klassenfahrt eben in die Polizei oder in die Feuerwache. Welchen Politiker würden Sie mitnehmen, denn Sie sind der Meinung, er kann in Sachen Politik noch was lernen?
Jetzt muss ich mich sozusagen parteipolitisch festlegen.
Typus. Schummeln Sie nicht.
Ich würde einen, ich sage mal, mittelalten Politiker mitnehmen, von dem ich weiß, dass er was erlebt hat, aber von dem ich auch weiß, dass er mich als Jugendlichen noch versteht.
Aha, ich dachte jetzt an den Namen. Sie wollen keinen Namen nennen. Sie hätten da keinen im Auge, den Sie sofort mitnehmen würden.
Nein.
Okay. Herr Dr. Löffler, schwere Frage. Kinder, Schüler, Jugendliche haben Vorbilder, Stars, die Sie bewundern. Welchen Zeitzeugen würden Sie gerne promoten, dass ihn jedes Kind kennt?
Also ich fand den Bundespräsidenten Gauck immer ganz beeindruckend, der über Freiheit und Verantwortung sehr authentisch aus seinem Leben erzählen kann, der ein toller Redner ist und die Leute mitnimmt und ich glaube, von dem kann man immer noch eine ganze Menge lernen.
Ja, schönes Schlusswort, Herr Gauck, bleibt uns in Erinnerung. Ich danke unseren Gästen, dass Sie da waren für die Diskussion. Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Diskussion entschieden haben. Wir wünschen Ihnen noch eine spannende Buchmesse heute, morgen am Sonntag. Genießen Sie all die Lesungen und all das, was hier geboten wird. Und ja, alles Gute. Auf Wiedersehen.
gar nichts, da braucht man gar nichts.
Ja, einen wunderschönen Nachmittag. Hallo. Sie sehen, wir sind noch mit den technischen... Geben Sie uns ein Zeichen, wenn wir loslegen können, oder? Es geht gleich los.
Heute ist irgendwie technisch der Wurm drin, aber... Das hatten Sie mir jetzt dankenswerterweise eingegangen. Ja. Ein altes Glas. Aber das so von der Formbestimmung finde ich ganz schön. Man sitzt hier, man hat hier
in Frankfurt war das alles so Würfel und die standen alles untereinander. Ja. Das war ein bisschen mühsam, bloß man irgendwo mal hingucken sollte.
Jetzt haben wir dann nachher nicht so viel Zeit. Also ich glaube, wir müssen dann wirklich ein bisschen Sitzung machen. Ja. Die lesen dann ja auch schon kommen. Ja. So, können wir loslegen oder? Hallo. Ist noch nicht an wahrscheinlich.
Ja, sonst muss ich es halt mit dem Mikro machen. Nee, ja, jetzt.
Machen Sie mal einen Test.
Nee, nichts. Ja, bevor die jetzt da noch lange rumfummeln, dann machen wir hier das andere mit diesem.
Das Mikro, das am Stand ist, am Dings ist. Ist ja zum Lesen dann ein bisschen schwierig. Dann nimmt sie, und ich nehme das hier, oder?
Ja, beides.
Okay.
So, jetzt haben wir das hoffentlich das technische Problem gelöst. Können Sie uns hören? Geht es? Okay, gut. Nee, Sie müssen das Handy. So, wir improvisieren heute ein bisschen. Ich höre mich jetzt gar nicht. Ja, ich höre mich gar nicht.
Könnten Sie es ein bisschen lauter machen? Das ist gerade etwas schwierig.
Ist jetzt besser zu verstehen? Ja?
Also, dass Sie
total gestört.
Das ist unfassbar. Ich brauche eins, das ich in den Ständer tun kann. Da brauche ich so eins. Da muss ich das in der Hand halten. Und
ja, das können wir jetzt auch nicht mehr.
Hallo, kann ich bitte ein Mikrofon haben, das im Ständer steht?
Sonst müssen Sie einfach das wieder hochnehmen und...
Ja. Ich kann das nicht haben. Ich brauche bitte eins, das im Ständer steht, und das funktioniert.
So, jetzt haben wir es. Entschuldigung, heute ist schon die ganze Zeit ein bisschen der technische Wurm bei den Veranstaltungen drin. Hat aber mit den Inhalten nichts zu tun. Herzlich willkommen zu unserer Buchvorstellung. Und wir machen jetzt einfach weiter. Wir hatten vorhin eine Veranstaltung von dem Bilderbuch, das hieß oh Schreck, der Strom ist weg. Das setzt sich jetzt heute dann fort. Ganz herzlich willkommen, Barbara Warning. Wir haben das G vergessen vor lauter Messestress. Aber sie ist da, livehaftig und in Farbe. Und um was geht es bei Heimisch unter Fremd? Das ist ein Titel, der schon etwas länger auf dem Markt ist, aber immer noch wahnsinnig aktuell. Es geht darum, wie Integration von geflüchteten Menschen funktionieren kann, vor allen Dingen von jungen geflüchteten Menschen. Frau Warning ist Journalistin mit Sitz in Hamburg, hat lange Zeit für Magazine und Online-Magazine geschrieben, schreibt bei uns bei Ravensburger Bücher eben über politische Themen für junge Menschen. Sie hat ein Buch geschrieben, Kindheit in Trümmern, über die nachfolgende Generation der Kriegserwachsene in gewisser Weise, also die Enkelkinder der Kriegskinder sozusagen, und hat mit Heimisch und doch Fremd einen sehr, sehr anrührenden Titel auch vorgelegt. Es ist kein politisches Manifest in gewisser Weise, sondern es ist der Blick einer Journalistin, einer Autorin von außen auf das Thema und aber auch ein ganz intrinsischer Blick, weil sie sehr viele Interviews geführt hat mit Menschen, die geflüchtet sind und mit Menschen, die mit Geflüchteten arbeiten. Frau Warning, ich habe gesagt, Sie sind Journalistin, Sie gehen an aktuelle Themen dran. Was war denn die, ja, Ihre Herangehensweise oder eher Ihre Intention, das zu machen? Es ist ja ein sehr virulentes Thema.
Beziehungsweise Enkel, Afghanen, Syrer, um zu zeigen, wo sind die Probleme und wo funktioniert es. Noch wollte ich zeigen, es ist alles schwierig und furchtbar, sondern ich wollte an den Beispielen zeigen, ja, es ist schwierig, es wird lange dauern, aber Integration kann gelingen und ist dann eine große Bereicherung für uns alle. Darum ging es mir in dem Buch und ich habe dafür junge Menschen, die hier leben in Deutschland, interviewt und das ergänzt eben durch Fachleute wie Sozialpädagogen, Mitarbeiter der Sozialbehörden, einen Imam, Lehrer, die aus ihrer Sicht berichten, wo Integration funktioniert und wo eben auch nicht.
Und wie sind Sie da herangegangen? Wie haben Sie die Menschen gefunden, in Anführungsstrichen, und waren die ja meist Jugendlichen auch bereit, sich ihnen zu öffnen?
Ja, also ich hatte einen einzigen, der gesagt hat, er möchte nicht ins Buch, das wäre ihm unangenehm mit Foto, aber alle anderen waren bereit. Es sind auch Freunde von mir im Buch, eine Russin, ein Pole. Die anderen habe ich gefunden durch Freunde, durch Verwandte, die ich eben befragt habe, wer kennt jemanden? Und es ist dann doch erstaunlich, wie viel jeder kennt an Migranten, die hier in Deutschland leben.
Und Sie haben ja viel mit ihnen gesprochen. Was ich auch mit am spannendsten fand, war das Thema Sport. Sie werden uns auch gleich etwas berichten, glaube ich, ein Beispiel vorlesen von Massoud, der, wenn ich es richtig im Kopf habe, durch den Sport.
Ja, nicht durch den
einen. Ach so, aber Sie haben ja zum Beispiel auch mit Sportlehrern gesprochen, die eben gesagt haben, Sport ist ein ganz großer guter Hebel, um junge Menschen zu integrieren und sie abzuholen.
Ja, Sport ist natürlich ideal, weil die Regeln sind überall auf der Welt die gleichen. Nicht? Wer Fußball spielt, der kann das genauso gut in Hongkong tun wie in Deutschland. Und da braucht man nur wenige Fachbegriffe können und kann sofort mitmachen. Und das ist auch, das kommt dann in der Geschichte, die ich Ihnen vorlese, vor, dass natürlich die jungen Männer, die jetzt ins Land des Weltmeisters kommen, natürlich an Fußball sehr interessiert sind.
Sie haben gesagt, Sie möchten von Massoud etwas erzählen, jetzt die Geschichte vorlesen. Ich glaube, ich gebe Ihnen jetzt einfach mal das Wort, dass Sie uns einfach mal berichten und hinterher sprechen wir noch mal kurz darüber, wie es vielleicht auch funktionieren kann und was da passieren kann.
Ich lese Ihnen in Auszügen die Geschichte von Massoud. Massoud stammt aus Afghanistan. Als die Mujahedin an die Macht kamen, nachdem die Sowjetarmee abgezogen war, errichteten die Volksmujahedin ein islamistisches Regime in Afghanistan. Sein Großvater, der Polizist war, wurde ermordet und sein Onkel entführt. Da haben sie erst 20 Jahre später erfahren, dass der auch von den Mujahedin ermordet worden war. Seine Mutter, die Lehrerin war, konnte nicht mehr arbeiten, weil es Frauen verboten war zu arbeiten und weil Mädchen ja nicht mehr in die Schule gehen durften. Die Mutter hat mir erzählt, dass sie dann nur noch in Burka aus dem Haus konnte. Die Burka ist ein Ganzkörperschleier, wo auch das Gesichtsfeld noch mit einem Netz, mit einem Gitter verdeckt ist. Und sie ist ein paar Mal hingefallen. Sie hat üben müssen, um mit der Burka überhaupt gehen zu können. Und ist im Sommer bei über 40 Grad dann unter diesen Stoffmassen auch immer wieder in Ohnmacht gefallen. Nach dem Mord an dem Großvater ist die Familie geflohen über Pakistan, das einzige Land, das Afghanen ohne Visum aufnimmt, von dort in die Tschechei mit Schleppern, das ging damals noch, und dann zu Fuß nachts durchs Erzgebirge nach Deutschland. Der Schlepper hat sie an einer Autobahnraststätte abgesetzt und gesagt, nehmt halt einen Lastwagen und fahrt nach Berlin. Massouds Eltern wollten aber nach Hamburg, weil dort schon Verwandte waren, und haben an diesem Parkplatz einen Türken getroffen. Da in Nordafghanistan eine Turksprache gesprochen wird, konnte sich der Vater mit ihm verständigen. Und der hat sie nach Hamburg gebracht. Sie sind dort am Hauptbahnhof zur Polizei und haben sich gemeldet und wurden auch sofort anerkannt als politische Flüchtlinge, eben weil der Großvater ermordet worden war. Sie konnten dann aber nicht in Hamburg bleiben, weil in Hamburg zu dem Zeitpunkt das Kontingent, das Hamburg aufnimmt, erschöpft war. Und sie mussten nach Bremen und bekamen da eine Sozialwohnung in einem entsprechend sehr schwierigen Stadtteil. Massoud und seine Geschwister kamen in Bremen in den Kindergarten, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Ich war so klein, ich habe es sehr schnell gelernt. Für meine Eltern war es viel schwieriger. Sie haben sich jahrelang sehr schwer getan. Das führte dazu, dass wir Kinder ihnen Deutsch beibrachten und für sie die Dolmetscher waren. Ich musste schon als kleines Kind meine Eltern auf Ämter begleiten, um zu übersetzen. Eigentlich ist das eine komische Situation, wenn ein Siebenjähriger seiner Mutter erklärt, was sie tun, wo sie unterschreiben soll. Es wäre wichtig, dass die Behörden kostenlos Dolmetscher zur Verfügung stellen, damit das nicht die Kinder machen müssen. Ich konnte in vielen Aspekten kein Kind mehr sein, sondern musste schnell erwachsen werden. Obwohl meine Mutter Lehrerin ist, konnte sie uns bei den Hausaufgaben nicht helfen, weil sie nicht gut genug Deutsch sprach. Sie hat darauf bestanden, dass wir fleißig waren in der Schule. Aber noch wichtiger war ihr unser Verhalten. Wenn wir mit einer schlechten Note nach Hause kamen, war das weniger schlimm, als wenn wir dem Lehrer gegenüber respektlos gewesen wären. Sie hat in ihrer Erziehung sehr darauf geachtet, dass wir uns gut benehmen, höflich und nett sind. Die Lehrer haben uns sehr geholfen. In der Grundschule bekamen wir von ihnen Nachhilfe, um besser Deutsch zu sprechen. Außerdem haben sie uns am Wochenende zu sich eingeladen. Dort spielten wir mit ihren Kindern und lernten das deutsche Familienleben kennen. Aber es gab auch Lehrer, die weniger Verständnis für uns hatten. Als ich Fachabitur machen wollte, hat ein Lehrer zu mir gesagt, wieso willst du weiter zur Schule gehen? Das schaffst du doch eh nicht. Da habe ich gedacht, vielen Dank für die Motivation. Dem zeige ich's jetzt erst recht. Man kann alles schaffen, man muss eben nur viel dafür tun. Fremdenfeindliche Sprüche habe ich in der Schule nie gehört. Seltsam war nur, dass ich als Muslim nicht am Religionsunterricht teilnehmen sollte. Die ganze Klasse hatte Unterricht und ich wartete so lang allein auf dem Schulhof oder wurde in einen anderen Raum gesetzt. Das habe ich damals nicht hinterfragt. Es war halt so. Aber im Nachhinein finde ich es merkwürdig und nicht richtig. Der Religionslehrer hätte mich ja nicht missioniert. Aber ich lebe hier. Da wäre es doch sinnvoll gewesen, etwas über den christlichen Glauben, die Normen und Werte zu erfahren. Es wäre besser, alle nehmen am Religionsunterricht teil und es würde über die verschiedenen Religionen gesprochen. Aber damals wurde ich einfach ausgeschlossen und habe mich als anders empfunden. Das war ein komisches Gefühl. Für mich ist Deutschland Heimat, auch wenn mich manche ausgrenzen. Ich sehe nicht typisch deutsch aus. Wenn ich sage, ich bin Deutscher, kommt oft die Frage, woher bist du eigentlich? Aus Deutschland. Ich finde es nicht sehr angenehm, wenn das penetrant immer wieder hinterfragt wird. Ich würde gern mal nach Afghanistan fahren, um mein Geburtsland kennenzulernen. Denn ich kann mich kaum daran erinnern. Ich war zu klein, als wir flohen. Ich bin neugierig und will die Orte sehen, wo meine Familie gelebt hat, die Schule, an der meine Mutter unterrichtete. Aber ich bin mir sicher, dass die Afghanen mich als Ausländer bezeichnen werden. Ich spreche zwar Afghanisch, aber nicht so wie die Leute im Land. Ich kenne einige Bräuche, aber wie man sich dort verhält, weiß ich nicht. Ich bin zwar in Afghanistan geboren, gehöre aber auch nicht mehr dahin. Die Leute werden dann auch fragen, woher kommst du? Irgendwie bin ich heimatlos. Und das ist ein Gefühl, das sehr viele dieser Migranten, gerade auch in der zweiten Generation, haben, die dann zu keinem Land wirklich richtig gehören. Bei jemandem mit Migrationshintergrund wird bei Schwierigkeiten nicht gesagt, er habe sich dusselig benommen, sondern dann heißt es, er ist Afghane, deshalb benimmt er sich so. Das habe ich immer wieder erlebt. Wenn alles gut läuft, bin ich Massoud der Deutsche. Wenn etwas schief geht, bin ich Massoud der Afghane. Was soll so eine Unterscheidung? Es stimmt nicht, dass alles, was gut an mir ist, deutsch ist und alles, was schlecht ist, ist mein afghanisches Erbe. Wenn Leute hören, dass ich aus Afghanistan stamme, gehen viele davon aus, dass ich Frauen als Menschen zweiter Klasse behandle. Meine Mutter ist eine emanzipierte und gebildete Frau. Sie hat uns Söhne nicht zu Machos erzogen. Manche fragen, wie sie sich mit meiner Mutter unterhalten sollen. Ja, wie wohl? Auf Deutsch natürlich. Nur der persönliche Kontakt baut Vorurteile und Ängste ab. Aber auch das nur bedingt. Denn wenn Leute uns näher kennen, heißt es, ja, Massoud und seine Familie, die sind okay. Aber sie haben trotzdem Vorurteile gegen Afghanen. Das kriegt man nicht aus den Köpfen. Mich hat schon als Kind bei Behördengängen geärgert, wenn wir Sprüche zu hören bekamen wie, wir in Deutschland haben Regeln und Gesetze. Ich stamme zwar ursprünglich aus einem anderen Land, aber ich lebe hier, kenne die Regeln und Gesetze und befolge sie. Deshalb gehe ich bei solchen Sprüchen inzwischen an die Decke. Denn mit Sätzen wie diesen grenzt man Menschen aus. Ich spreche akzentfrei Deutsch und habe einen deutschen Pass. Aber ich sehe halt anders aus. Deshalb glauben manche, mich belehren zu müssen, mich von oben herab behandeln zu können. Wieso wird das an meinem Aussehen festgemacht? Durch die Flüchtlingskrise ist es schlimmer geworden. Ich merke, dass ich komisch angeguckt werde, besonders von älteren Menschen. Die sind dann erstaunt, wenn ich ihnen auf Deutsch antworte. Dann werden sie höflicher und freundlicher. Wir haben in Bremen in einem Ghetto gewohnt. Dort lebten viele Migranten und sozial Schwache. Meine Eltern waren den ganzen Tag arbeiten. Meine Geschwister und ich blieben allein zu Hause. Da haben wir viel Blödsinn veranstaltet. Statt Hausaufgaben zu machen, haben wir Fußball gespielt. In dieser Umgebung kam ich mit anderen Normen und Werten in Berührung, als ich sie von zu Hause kannte. Fleiß, Disziplin, Arbeit zählten nicht. Meinungsverschiedenheiten wurden mit der Faust geregelt. Denn der Stärkste hatte das Sagen. Der Jugendliche mit den meisten Strafanzeigen war der Held im Viertel. Der war cool. Das fand ich als Jugendlicher auch eine Zeit lang. Aber dann habe ich mir überlegt, dass das nicht in Ordnung ist. Dass man anders leben sollte. Dieses Leben kann nicht richtig sein. Massoud hat dann nach der Schule den Traum vieler Jungs verwirklichen können. Er hat einen Vertrag bekommen als Profifußballer. Allerdings hat er nach 3 Monaten sich eine schwere Verletzung zugezogen, einen Kreuzbandriss am Knie. Und damit war die Karriere beendet, bevor sie angefangen hatte. Und er musste sich etwas Neues überlegen. Und hat dann aus dieser Erfahrung in Bremen, in diesem Problemstadtteil, entschieden, er wird Polizist. Denn er möchte genau den Jugendlichen helfen, die in der Situation sind, in der er selber war. Und weil er selber es erlebt hat, weiß er, wovon er redet und kann diesen Jugendlichen eben mit denen entsprechend umgehen. Aber er hat seine Liebe zum Fußball nicht verloren, sondern trainiert einmal die Woche ehrenamtlich mit jugendlichen Afghanen, unbegleiteten Flüchtlingen, die hier nach Deutschland gekommen sind. Und die natürlich im Land des Weltmeisters davon träumen, ebenfalls Fußballer zu werden. Diese Jugendlichen haben in ihren Ländern gelernt, dass Konflikte mit Gewalt gelöst werden. Sie müssen hier erst lernen, dass man Streit auch mit einem Gespräch regeln kann. Deshalb ist es falsch, bei Problemen gleich zu sagen, der Junge ist aggressiv. Zuerst muss man sehen, was die Ursache für die Aggression ist. Ist es wirklich sein Charakter? Ist vielleicht sein Temperament mit ihm durchgegangen? Oder hat er einen kulturellen Hintergrund voller Gewalterfahrung in seiner Familie oder in seinem Land? Dazu kommt noch, dass die Jungs ganz normale Teenager sind. Die machen halt gelegentlich Blödsinn. Ich möchte, dass sie in mir nicht den strengen Trainer sehen, sondern einen großen Bruder. Aber auch ein Bruder muss mal streng sein. In Afghanistan verwechselt man leicht Respekt mit Angst. Das ist der falsche Weg. Das versuche ich Ihnen beizubringen. Sie sollen mich respektieren, aber natürlich soll keiner Angst vor mir haben. Viele Eltern schlagen ihre Kinder, um ihnen Respekt beizubringen. Ich versuche den Jungs stattdessen zu zeigen, ihr habt Respekt vor mir, aber ich respektiere euch auch. Und wenn ich mal lauter werde, weil einer Mist macht, dann heißt das nicht, dass er kuschen soll. Ich will ihn nicht als Person beleidigen. Ich will nur, dass er nicht weiter fault. Alle müssen die Grenzen kennen und respektieren. Ich möchte den Jungs vermitteln, dass sie hier in Sicherheit sind. Sie kommen aus einem jahrelangen Bürgerkrieg und kennen nichts anderes. Sie müssen noch begreifen, dass sie auf dem Weg zur Schule nicht beschossen werden, dass keine Bomben fallen. Außerdem will ich ihnen beibringen, dass sie alles erreichen können, einen Schulabschluss, eine Ausbildung. Es ist eine große Herausforderung, die sie bewältigen müssen, aber sie können es schaffen. Fußball ist eine gute Möglichkeit, um ihnen das zu zeigen. Denn dabei geht es nicht nur um die sportliche Leistung, es zählen auch Werte, die mit dem Sport verbunden sind. Ehrgeizig zu sein und gleichzeitig im Team zu arbeiten. Ich will sie motivieren. Gerade weil ich selbst einen Migrationshintergrund habe, kann ich die Jungs verstehen. Sie sollen in mir nicht den Polizisten sehen, sondern jemanden, der sie und ihre Lage versteht. Denn ich weiß, wie es ist, von ganz unten zu kommen. Wir waren eine Zeit lang so arm, dass der Strom abgestellt wurde. Wir hockten im Dunkeln. Aber meine Mutter hat nie den Mut verloren. Sie hat Kerzen aufgestellt. Das wäre für viele der Tiefpunkt des Lebens gewesen. Für mich war es ein Höhepunkt. Denn meine Mutter hat mir gezeigt, dass es immer einen Ausweg gibt, dass jedes Problem gelöst werden kann. Das habe ich von ihr gelernt. Wenn es Schwierigkeiten gibt, muss ich mich ihnen stellen. Weglaufen hilft nicht. Es ist manchmal hart, aber es geht. Außerdem gibt es Leute, die helfen. Man ist nicht allein. So kann man alles schaffen im Leben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Barbara Warning. Vielleicht können wir Massouds Mut, sein Schicksal und seine Reflektiertheit mitnehmen in unser gemeinsames Leben hier in Deutschland. Ich hoffe, dass es uns gelingt. Das ist ein, denke ich, sehr, sehr großes Angehen und ein großes Thema. Wir wollen mit unserem Buch auch einfach versuchen, eine Aufmerksamkeit für das Thema und ein differenziertes Denken anzuregen. Und ich hoffe, Sie haben vielleicht den einen oder anderen Impuls mitgenommen. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. In Leipzig sind die Slots ja immer sehr kurz. Und ich wünsche Ihnen auch eine gute Messe. Und ja, vielleicht das Buch kann man in der Buchhandlung bekommen und bei uns bei Ravensburger am Stand. Und Frau Warning wird auch noch da sein und für Fragen und Anregungen zur Verfügung stehen.
Beziehungsweise Bücher signieren.
Und Bücher signieren auch noch, genau.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.